Ihr hört das Tagesinfo vom 10. September 1991.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Dialektales Naben oder gar Grüß Gott zur Begrüßung und dazu das Wissen um den abendlichen Titel dieser Veranstaltung hier, nämlich Lokaler Rundfunk, müssten eigentlich schon genügen. In dieser Zeit des militanten Heimatgedankens und angesichts der unverfrorenen Heimatverbundenheit der Geschichte von Radio Dreieckland wäre es an der Zeit, diesen Sender endlich zum Organ der badischen Unabhängigkeit zu verwenden. Doch leider habt ihr heute nur das Dienstags-Info-Team im Lautsprecher und wir erzielten schnell Konsens darüber, dass der Hauptvorteil dieses Lokalprogrammes der ist, dass ihr per Orts- oder zumindest per Nahgespräch in die Sendung eingreifen könnt oder gar selbst vorbeikommen. Die Nummer ist 31028 mit der Vorwahl 0761 bei Nahgesprächen. Die Adresse Adlerstraße 12 eben in Freiburg. Ansonsten sind wir aber eher dem Prinzip der absoluten und gegenseitigen Abhängigkeit verpflichtet, weshalb es uns auch wenig schürt, dass heute kein explizites Lokalthema auf dem Programm steht, denn das sieht wie folgt aus.
70 Kilometer südlich von Freiburg liegt Würenlingen.
Und auf diesem Würenlingen ruhen die Hoffnung der Schweizer Atomindustrie. Ein Endlager für atomaren Schrott hat sie dort vorgesehen. Und weil sie das sich nicht aus dem Kopf schlagen lässt, sollten wir es uns auch nicht aus den Augen verlieren.
500 Kilometer nordnordwestlich von Freiburg liegt Bonn,
in welchem derzeit noch der Deutsche Bundestag beheimatet ist. Und der soll die malerische Kulisse für einen geplanten Friedenstestkampagne abgeben. Wie die Kampagne, die sich hauptsächlich gegen Atomtests richtet, aussehen soll, erläutert uns ein Mitorganisator.
650 Kilometer nordnordöstlich von Freiburg liegt Morsleben.
Und dort beträchtlicher atomarer Müll. Das einstige DDR-Endlager macht dem Darmstädter Öko-Institut kaum weniger Sorgen als die sonst weltweit geplanten Endlager. Das Ding taugt nicht mal als Weinkeller, denn es ist wohl vom massiven Einsturz gefährdet.
800 Kilometer nördlich von Freiburg liegt Hamburg.
Und die Lizenzwünsche von Radio St. Pauli dort auf Eis. Dennoch, die Menschen sind mit der Ablehnung eines Lizenzersuchens ja nicht tot zu kriegen. Studiogäste, 2 Stück, aus Hamburg über Erinnerungen und Hoffnungen in Bezug auf Radio St. Pauli.
Ganze 9000 Kilometer südwestlich-westlich von Freiburg liegt Managua,
wo derzeit eine konservative Regierung an der Macht ist und so einiges zurücknimmt, was die sandinistische Revolutionsregierung erarbeitet hatte. Ein Bericht eines Delegationsteilnehmers über die Wirtschaft und die Rekontra dort in Nicaragua.
2500 Kilometer nordöstlich von Freiburg liegt Moskau.
Und dort, wer weiß wie lange noch, der Kadaver Lenins. Ein Weltreich scheint zusammenzubrechen und damit eine historische Alternative. Aus der Marxischen Kritik der Ökonomie wurde ein Modell der ökonomischen Krise, das letztlich das bewirkt, was 70 Jahre Revolution nicht geschafft haben. Die Abschaffung des Geldes, zumindest in Form der Unbrauchbarkeit des Rubels zum internationalen Warentausch. Über Geschichte und Perspektiven der Rest-Sowjetökonomie 2 Gespräche. Soweit die Themen und wie gesagt die Telefonnummer 31028.
Vier von 5 Schweizer Atomkraftwerken befinden sich im Grenzgebiet zur BRD und damit quasi in strahlungstechnischer Reichweite von euch ins Sendegebiet von RDL. Nicht mehr lange, werdet ihr womöglich denken, die Schweizer und Schweizerinnen haben ja kürzlich erst in einem Plebiszit zumindest ein Moratorium für Schweizer AKWs erzwungen. Vielleicht etwas fatalistisch gedacht, falsch auf jeden Fall in Bezug auf die Ausbaupläne der Atomfabrik in Würenlingen. Dort planen die Schweizer AKW-Betreiber nämlich ihr dringend benötigtes atomares Endlager. Zumindest soll der ähnlich auch in der BRD bestehende Entsorgungsnotstand behoben werden, indem ein zentrales Zwischenlager eingerichtet wird. Im Klartext: Abgebrannte Brennelemente werden durchs Dreieckland entlang den Verkehrsadern im Rheintal nach Sellafield und La Hague gebracht. Der entstehende Müll wird zurück in die Schweiz ans grenznahe Würenlingen geliefert. Die Planungen, so Axel Mayer von den badisch-elsässischen BIs, gehen weiter.
Die Situation ist die, dass es im Moment schon Planungen gibt für ein großes zentrales Zwischenlager in Wörnlingen. Dort soll hochradioaktiver Müll für einen längeren Zeitraum zwischengelagert werden. Darüber hat man in Radio Dreieckland auch schon öfters berichtet. Da dagegen gab es auch dieses Einspruchsverfahren. Zusätzlich zu diesem Zwischenlager ist dort geplant eine Atommüllfabrik und ein Verbrennungsofen für Atommüll. Und das ist in der Planung und da gab es auch diese vielen Einsprüche dagegen. Wobei man da sagen muss, wir haben vor einem Jahr eben diese Einsprüche gesammelt und was da wirklich peinlich war, war, dass 80% dieser Einsprüche vom Bundesgebiet gekommen sind und relativ wenige Einsprüche eigentlich aus der Schweiz.
Gegenwärtig bereits existiert ein solches Zwischenlager in Kleinformat in Gestalt des Kernforschungszentrums Wörnlingen, vergleichbar mit dem hier in Karlsruhe. Dort wird bereits jetzt unter dem Tarnnamen Paul-Scherrer-Institut leicht- und mittelaktiver Müll zwischengelagert. Ein Sachverhalt, der eigentlich entschiedenen Widerstand provozieren müsste, verstärkt auch von Schweizer Seite. Der lässt allerdings auf sich warten. Zum einen wohl wegen der Propaganda der Atomlobby. In den Bereichen nämlich der Schweiz, wo AKWs angesiedelt sind, halten die Energiekonzerne jeweils erhebliche Anteile der lokalen Tageszeitungen und bestimmen damit, was berichtet werden darf und was nicht. Zum anderen scheint das Anti-AKW-Plebiszit dazu beigetragen haben, dass sich eine kritische Öffentlichkeit verstärkt anderen Themen zuwendet.
In der Schweiz gab es diese Abstimmung gegen Atomenergie und da wurde ja auch dieses Moratorium beschlossen. Das heißt, in der Schweiz dürfen 10 Jahre lang keine Atomkraftwerke gebaut werden. Und das führt dazu, dass im Bewusstsein des Schweizers und im Bewusstsein der Schweizerin das Thema erstmal abgehakt ist für 10 Jahre. Und der Haken an der Geschichte ist einfach schlicht der, dass es dabei nur um Atomkraftwerke geht. Da geht es nicht um Atomanlagen, das heißt ein Zwischenlager oder ein Endlager. Diese ganzen Geschichten, die können gebaut werden, die werden realisiert. Und das nimmt im Moment aber die Schweizer Anti-Atom-Bewegung doch recht schwach wahr nur.
Von atomarer Abrüstung wird geredet, geredet, geredet. Aufrüstung wird betrieben, ohne viel darüber zu reden. So wurden seit Januar 1990 von den USA 10 Atomtests durchgeführt, von Frankreich 11, China 2, der UdSSR 1 und Großbritannien ebenfalls 1. Gegen diese Atomtests wird es am kommenden Montag in Bonn zu einer Protestaktion kommen, die am Samstag und am Sonntag zuvor vorbereitet werden soll. Heute Vormittag sprachen wir mit Hartmut aus Freiburg, der an der Friedenstestkampagne beteiligt ist.
Wollen wir besonders darauf hinweisen, dass die USA als eines der letzten Länder der Erde nicht dazu bereit ist, die Atomtests einzustellen. Das hat sich besonders wieder gezeigt an der Konferenz, die im Januar stattgefunden hat. Da haben über 100 Länder der Erde an einer Konferenz teilgenommen, die gegen die Atomtests abstimmen wollte. Und die USA hat schon im Vorfeld von der Konferenz ihr Veto angekündigt. Und außerdem hat die USA für September schon wieder neue Atomtests angekündigt. Und aus diesem Anlass wollen wir jetzt im September an der US-Botschaft eine Aktion machen.
Wenn das heißt bundesweit, wer trägt denn diese Aktion?
Die Aktion ist getragen und organisiert von der Friedenstestkampagne Ziviler Ungehorsam bis zum Atomteststopp. Das ist eine Aktion, die eigentlich von der USA ausgeht. Und zwar aus der Zeit, wo Gorbatschow 1986 ein einseitiges Moratorium angeboten hat. Hat sich in der USA eine relativ breite Bevölkerungsschicht dazu entschlossen, an der amerikanischen Testzeit, am Testgebiet der USA in Nevada, große Aktionen durchzuführen. um die eigene Regierung aufzufordern, also auf das Moratorium einzugehen. Und die deutsche Kampagne ist entstanden aus der Einsicht, dass die Aktionen und der Druck gegen die Atomtests weltweit geschehen müssen, weil auch die Auswirkungen von den Atomtests weltweit sind, sprich, dass die Radioaktivität nicht beschränkt bleibt auf die Testgebiete und vor allem die Produktion der Atomwaffen, die Endprodukte von den Tests, die bekommen ja wir frei Haus geliefert.
Wie ist denn die geplante Aktion am Montag? Wie soll die denn ausschauen?
Die Aktion wird in Form von einem Trauermarsch für die Atomtestopfer stattfinden. Wir werden versuchen, den Betrieb in der Botschaft ein klein wenig zu stören und ein Mahnmal für die Atomtestopfer zu errichten. Das Nähere wird dann am Samstagmittag und am Sonntag noch besprochen.
Und wer sich von euch Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls an der Aktion für jeglichen Atomteststopp am kommenden Wochenende und Montag beteiligen möchte, für die nochmals den genauen Termin. Beginn ist der kommende Samstag, vormittags mit einem Informationsstand und Treffen auf dem Marktplatz in Bonn. Samstagnachmittag und Sonntag stehen dann zur Vorbereitung für die Aktionen am Montag zur Verfügung. Der Trauermarsch am Montag selbst beginnt um 9 Uhr in Bonn vor der US-amerikanischen Botschaft. Interessierte Menschen möchten sich bitte melden im Büro der Friedenstestkampagne in Heidelberg, Telefon 06221 12861. Wenn ihr euch hier vor Ort mit unserem Gesprächspartner Hartmut in Verbindung setzen wollt, könnt ihr seine Telefonnummer auch über uns, also Radio Dreieckland, erfahren.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. September 1991.
Sprachen wir vorhin vom Schweizer Atomklo Würenling. Hier um die Ecke steht mindestens genauso Schlimmes zu befürchten in Morsleben auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Dort will die BRD-Atomlobby ihren Entsorgungsnotstand entschärfen, auch dort ohne Rücksicht auf ökologische Belange und ohne Einbeziehung der Öffentlichkeit. Vor kurzem nun äußerte sich der Pro-Atom-Erfüllungsgehilfe Strahlenschutzkommission zum Endlager Morsleben. Alles sei bestens, der Salzstock hervorragend geeignet als Endlager. Eine Ansicht, die vom Öko-Institut in Darmstadt keineswegs geteilt wird. Hierzu ein Telefonat mit Gerhard Schmidt, eben vom Darmstädter Öko-Institut.
Wir haben reagiert auf eine Empfehlung der Strahlenschutzkommission, die vor ein paar Wochen die Empfehlung abgegeben hat, dieses Endlager nun doch als Endlager weiter zu verwenden bis zum Juni 2000. Wir hatten schon im letzten Jahr eine längere Untersuchung veröffentlicht, wo wir gezeigt haben, dass dieses Endlager mit unseren Endlageranforderungen nicht übereinstimmt. Und wir halten die Empfehlung der Reaktorsicherheitskommission, dieses Endlager trotzdem für die Einlagerung radioaktiver Abfälle zu verwenden, für nicht verantwortlich. Zwei Punkte sind es im Wesentlichen, die wir kritisieren, die beide dadurch bedingt sind, dass dieses Endlager vorher der Gewinnung von Salz gedient hat. Der erste Punkt ist der, aus der Gewinnung von Salz sind riesige Hohlräume übergeblieben. Und Hohlräume in einem Salzbergwerk bedeuten immer eine physikalische Instabilität dieser Räume. Das Salz bewegt sich und es kommt zu Bewegungen in diese Räume, von Salz in diese Räume hinein und dadurch zu Instabilitäten, die jederzeit zu einem Einsturz von Hohlräumen auch am Rande des Salzstocks dienen können und damit seine Isolation nach außen hin gefährden. Der zweite Punkt ist, dass gerade beim Endlager Morsleben in einer Fülle von Stellen in diesem Endlager Wasser zutropft, Wasser zuläuft. Dieses Wasser kann aus dem Salzstock selbst stammen, dann ist es relativ ungefährlich. Dann läuft ein solches Reservoir, das im Salzstock vorhanden ist, langsam aus. Es gibt jedoch eine Reihe von Tropfstellen in Morsleben, die bei denen Wasser aus der Oberfläche des Salzstocks zuläuft, beziehungsweise über die Schächte in den Salzstock hinein läuft ebenfalls Wasser zu, was für ein Endlager unakzeptabel ist.
Nun sind diese Sicherheitsanforderungen, die nicht einhaltbar sind, ja nicht nur eure Sicherheitsanforderungen, sondern auch diejenigen der Reaktorsicherheitskommission aus dem Jahr 1983. Wie wird denn von deren Seite jetzt argumentiert, dass trotz diesem Widerspruch das Morsleben als sicher definiert wird?
Die Reaktorsicherheitskommission hat eine Sache gemacht, die wir für unakzeptabel halten. Sie hat die ausstehenden Sicherheitsgutachten in den Wind geschlagen. Sie hat deren Ergebnis gar nicht erst abgewartet. Es gibt derzeit noch Sicherheitsgutachten, 8 verschiedene Sicherheitsgutachten in Bearbeitung. Und die Reaktorsicherheitskommission hat es nicht für nötig befunden, die Zeit abzuwarten, bis diese Gutachten fertig sind. Darunter sind Gutachten über diese Tropfstellen, über die Herkunft der Wässer aus diesen Tropfstellen, über die gesamte geophysikalische Stabilität, und das braucht eben seine Zeit, um so einen Salzstock auf dem Computer zu modellieren und sein langfristiges Verhalten dadurch zu simulieren.
Nachträgliche Ausbesserungen oder sowas in der Art und Weise, dass man jetzt sagen würde, man betoniert von mir aus diese Hohlräume zu, oder wie ich mir das als Laie sonst wie noch vorstellen kann, solche Möglichkeiten seht ihr nicht?
Die sieht die Reaktorsicherheitskommission in der Tat, nur darüber gibt es natürlich noch keine zuverlässigen Untersuchungen, ob man mit Hilfe solcher Maßnahmen wie dem Betonieren von Hohlräumen oder wie dem Verschluss von Tropfstellen, ob dieses langfristig zuverlässig ist. Das lässt sich nur erweisen, wenn man diese Maßnahmen tatsächlich konkret plant und im Rahmen dieser Planung natürlich auch untersucht, ob sie zuverlässig machbar sind, ob sie realisierbar sind.
Vor allem, wo Langfristigkeit dann sich in Größenordnung von, sagen wir mal, 10.000 Jahren wahrscheinlich.
So ist es. Das ist das Spezifikum von einem Endlager, dass man eben nicht wie bei der Salzgewinnung nur bis zum Ende der Salzgewinnung denken muss, also über vielleicht 2 oder 3 Jahrzehnte, sondern man muss es über 10.000 Jahre zuverlässig vorhersagen können, wie sich so ein Verschluss beispielsweise entwickeln wird.
Welche Forderungen ergeben sich denn dann für euch vom Öko-Institut?
Wir denken, dass es fatal ist, wenn die Reaktorsicherheitskommission jetzt, wo wir in einer Phase sind, wo viele Endlagerprojekte in der Genehmigung sind oder im Entstehen sind, wenn sie jetzt ihre eigenen Anforderungen, die sie mal für richtig befunden hat und aufgestellt hat, wegen dieses Endlagers Morsleben aufgibt. Wir halten das für ein sehr gefährliches Signal für die Zukunft und für zukünftige Endlagerprojekte, Stichworte Schacht Konrad und Gorleben. Und wir denken, dass die Reaktorsicherheitskommission hier keinen guten Rat an den Bundesumweltminister gegeben hat, der dieses Jahr schließlich dann letztendlich genehmigen muss. Wir denken, dass der Bundesumweltminister besser beraten wäre, wenn er in dieser Situation sehr vorsichtig mindestens den Ausgang der Sicherheitsgutachten abwarten würde.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. September 1991.
Nicaragua scheint momentan etwas aus dem Blickfeld geraten zu sein. So zumindest unser Eindruck bei der gestrigen Infovorbesprechung. Eine Feststellung, die wir deshalb heute in Gestalt eines kleinen Beitrages relativieren wollen. Wir führten also ein Telefongespräch mit einem Mitarbeiter des Wuppertaler Nicaragua-Informationsbüros und warfen einen Blick in verschiedene Publikationen, zum Beispiel in das Blatt IDES vom Informationsdienst El Salvador. Der Leitartikel der letzten Ausgabe widmet sich der Situation in Nicaragua und ist überschrieben mit der Zeile »Die Zeitbombe«. Während nämlich von der US-freundlichen Chamorro-Regierung Wohlstand und Reichtum versprochen wurden, wächst derzeit die Zahl der Arbeitslosen. Der FNT, der nicaraguanische Gewerkschaftsdachverband, spricht von 46% Arbeitslosigkeit im Verhältnis zu den potenziell wirtschaftlich Aktiven. Eine Zahl, die von der Basler Zeitung ebenfalls genannt wird. Und wohl eine zwangsläufige Folge der Umsetzung eines wirtschaftlichen Konzeptes, das primär aus Annäherung an Anforderungen von Weltbank und Interamerikanischer Entwicklungsbank einerseits besteht, zum zweiten aber auch einem radikalen Sparkurs, der insbesondere den Bausektor trifft. Andererseits ist allerdings die Inflation in Nicaragua tatsächlich von zuletzt 55.000% auf annähernde Preisstabilität gedrückt worden. Statt, wie vor 1,5 Jahren, 25 Millionen Córdoba sind derzeit, nach einer Währungsreform, ganze 5 neue Córdoba für einen US-Dollar auszugeben. Einerseits also eine wirtschaftliche Konsolidierung, andererseits harte Zeiten für insbesondere die schwächeren Bevölkerungsgruppen und damit die Mehrheit der Bevölkerung. Quasi Premierminister Lacayo, der Konsum von Zigaretten, Rum und Bier steigt. Coca-Cola kommt mit der Produktion kaum nach. So sieht für ihn also wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung aus. Um die befürchtete Zeitbombe nicht detonieren zu lassen, bedient sich die nicaraguanische Regierung allerdings nicht nur der Methode der verstärkten Konsumgüterproduktion. Vielmehr scheint es den Sandinisten fast schon nach hiesigem Vorbild gelungen zu sein, gesellschaftlichen Mainstream aus Machtkalkül einzubinden. Freilich war das UNO-Bündnis Wahlsieger. Von seiner Existenz ist allerdings kaum mehr etwas zu verspüren. Schon kurz nach der Wahl zerfiel das UNO-Bündnis in seine Einzelgruppen. Stärkste Verbündete des Chamorro-Kabinetts sind seither die Sandinisten. Mit 41% der Stimmen bei der letzten Wahl bilden sie den stärksten Block im Lande. Gut durchorganisiert und nach wie vor mobilisierungsfähig halten die Sandinisten weiterhin wichtige Machtpositionen im Lande besetzt. Eine Situation freilich, die für die Rechtsradikalen im Lande unerträglich ist, weswegen ihr militärischer Arm, die US-unterstützte Contra, erneut zu den Waffen greift. Zwar hatten die 20.000 Contras beim Amtsantritt der Regierung Chamorro ihre Waffen niedergelegt, etwa 600 von ihnen begannen jedoch aus Protest gegen die Regierungspolitik im Frühjahr des Jahres sich erneut zu formieren. Ihr Vorwurf: Die Präsidentin arbeitet zu eng mit den Sandinisten zusammen. Seither werden allenthalben Polizeiwachen überfallen, Ortschaften, insbesondere im Norden Nicaraguas, mit Sturmgewehren und Mörsergranaten überfallen. Die Nachrichtenagentur AFP meldet, dass die wiederbewaffneten Rechten, die sogenannten Re-Contras, am vergangenen Wochenende einen Sandinisten zu Tode gefoltert haben. Um Näheres zu erfahren, haben wir heute Nachmittag telefoniert, wie gerade eben schon gesagt, mit Falk vom Informationsbüro Nicaragua aus Wuppertal. Im Folgenden jetzt dann das Gespräch.
Ja, wir sind eine Gruppe von 9 Leuten gewesen, die sich 2 Monate vor unserem Abflug zusammengefunden haben mit mehreren Vorbereitungstreffen. Unser Hauptding, was wir in Nicaragua gemacht haben, waren Diskussionen zu führen mit Leuten aus der Frente Sandinista, aus verschiedenen Gewerkschaften, aus der Frauenbewegung und aus dem Medienbereich so hauptsächlich. Und wir haben ziemlich viel um den Parteikongress der Sandinisten diskutiert und weiter zu Fragen der Arbeiterorganisierung, Frauenbewegung und generell aber auch der politischen, der sozialen und der ökonomischen Situation im Moment in Nicaragua. Wir waren dann 4 Wochen da und haben davon 3,5 Wochen ein Programm gemacht halt mit Diskussionen und Besuchen und solchen Geschichten.
Was waren denn so hauptsächliche Eindrücke, die du mitgebracht hast? Wie ist denn die Situation der Bevölkerung?
Die aktuelle ökonomische Situation der Bevölkerung ist ziemlich mies, muss man sagen. Also weil die Arbeitslosigkeit mittlerweile über 50% schon geklettert ist, weil es eine absolute Unsicherheit einfach in dem ganzen Land gibt. Und das drückt sich auf allen Ebenen aus. Das ist zum Teil diese ökonomische Unsicherheit mit Arbeitslosigkeit, mit Unterbeschäftigung, mit einem absoluten Anwachsen des informellen Sektors, also Leute, die ohne gesicherte Arbeitsverhältnisse auf der Straße Sachen verkaufen oder sowas machen. Das hat eine soziale Auswirkung, dass einfach überhaupt nicht klar ist, wohin die ganze Entwicklung im Moment geht. Und das hat natürlich auch eine politische Auswirkung, also weil diese ganze Unsicherheit ganz stark Fragen von Organisierung der Menschen auch betrifft. Zum Beispiel, wie kannst du mit einer Gewerkschaft jetzt noch Leute organisieren bei einer Arbeitslosigkeit von 50%? Ich glaube, dass so das Faktum der Unsicherheit eigentlich im Moment das Kennzeichnendste ist für die Situation in Nicaragua.
In bürgerlichen Zeitungen hier habe ich dagegen aber auch wieder gelesen, dass anscheinend die Versorgung mit Konsumgütern besser geworden sei. Ich weiß nicht, inwieweit das Propaganda ist und dass zum Beispiel auch die Inflation, die ja mal 55.000% betragen hat, mittlerweile bei null angekommen sei.
Ja, das stimmt auch. Also das ist eine bisschen verrückte Sache, weil die Regierung hat im März ein neues Wirtschaftsprogramm durchgezogen, was sie zwar selber entwickelt haben, was aber ganz klipp und klar nach IWF und Weltbankrichtlinien funktioniert. Und das hatte einfach als oberstes Ziel die Drückung der Inflation, um einfach die nationale Wirtschaft, die nationale Produktion auch wieder anzukurbeln. Und das haben sie auch geschafft. Also sie haben die Inflation wirklich auf Null gedrückt, ne? Was dazu geführt hat, dass zum Beispiel relativ viele Importfirmen aufgemacht haben im Lande, die also Sachen, wie du sagst, Konsumgüter einfach importieren können, zu relativ günstigen Preisen aus dem Ausland einführen. Das heißt, die Märkte sind voll. Du kannst wirklich, wenn du Geld hast, kannst du fast alles kaufen, das stimmt. Aber das Geld hat niemand, das ist das Problem.
Was ja recht viel unangenehmen Wirbel im Land verursacht und zurzeit teilweise sogar mit Bürgerkrieg, mit Fragezeichen meistens noch, überschrieben wird, sind die Auswirkungen der wieder erstarkenden Kontra, genannt Re-Kontra. Ja. Inwieweit hat es sich denn so in so einen Alltag rein ausgewirkt?
Ja, was man dazu sagen muss, als letztes Jahr die Regierungsübergabe war, ist ja offiziell die Kontra, die seit Jahren gegen die Sandinisten gekämpft hat, entwaffnet worden. Es hat aber seit letztem Jahr immer wieder Überfälle, kleinere Aktionen gegeben von Kontratrupps, die sich nicht demobilisiert haben. Das waren letztes Jahr relativ wenig. Da hat man immer so von 200 bis 500 ungefähr gesprochen, ne? Heute ist die Situation so, dass hauptsächlich im Norden Nicaraguas, in der 6. Region im Grenzgebiet zu Honduras, da wo die hauptsächliche Kaffeeproduktion, also das wichtigste Exportgut von Nicaragua, stattfindet, ne, dass da seit Monaten größere Verbände von den sogenannten Re-Contras rumziehen. Die Schätzungen da gehen im Moment von 800 bis 2000 Bewaffneten um. Und das ist eine ziemlich heikle Situation, weil diese Re-Contras offiziell oder ursprünglich, sage ich mal, die Forderungen einfach hatten nach Land, nach zur Verfügungstellung von der Infrastruktur, damit sie sich auch wieder in den normalen Gesellschaftsprozess integrieren können. Das ist ihnen ja auch versprochen worden. Nur hat die Regierung einfach diese 14.000 Bewaffneten, von denen man damals ausgegangen ist, auch an vielen Ecken und Enden, muss man einfach sagen, verarscht. Also die sind in Entwicklungszonen reingesteckt worden, wo gesagt wurde, gut, ihr kriegt hier eine Infrastruktur aufgebaut, aber das ist an großen Punkten oder zu großen Teilen ist das einfach nicht passiert. Das heißt, es ist natürlich eine relativ gute Möglichkeit für, sage ich mal, politisch extrem rechts stehende antisandinistische Kräfte da auch wieder zu mobilisieren und zu sagen, hier, ihr seht, die Situation für euch hat sich nicht verbessert, ne? Die Regierung tut nichts für uns und die Sandinisten stecken immer noch im staatlichen Machtapparat drin. Also kämpfen wir wieder, wir greifen zu den Waffen. Und was auch einfach ein Problem an der Geschichte ist, die Contra besteht zum Großteil oder hat zum Großteil einfach aus sehr, sehr jungen Leuten, aus jungen Männern bestanden, die in einem Alter von teilweise 13, 14 Jahren zur Contra gekommen sind und die einfach nie was anderes gelernt haben, als wirklich auch mit der Waffe zu kämpfen und sich die Sachen, die sie haben wollen, zu nehmen. Ja, und daraus resultiert einfach im Moment die Situation, dass da oben Riesenbanden rumziehen, die zum Großteil halt ganz gezielt sandinistische Kooperativen angreifen, teilweise ganze Kleinstädte für Stunden oder halbe Tage auch mal besetzen. Die machen Jagd auf sandinistische Funktionäre, auf Leute aus den Gewerkschaften und es sind ganz, ganz gezielte Exekutionen, die da stattfinden, ne?
Die FSLN, die Sandinisten, die haben nach der Wahl verkündet, sie schlössen einen bewaffneten Kampf zur Wiedererlangung der Macht aus. Im Moment gibt es aber Gruppen, sandinistische Einzelgruppen, die auf Flugblättern die Bildung von Guerilla-Gruppen ankündigen. Könnte sowas entweder Notwendigkeit sein oder auf der anderen Seite vielleicht auch wieder zu einem Bürgerkrieg dann sich auswachsen?
Das ist eine ziemlich schwierige Sache, weil auf der einen Seite stimmt, was du sagst. Die Frente hat gesagt, kein Krieg mehr. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige und eine sehr richtige Einstellung, weil du kannst die Leute nicht nach 9 Jahren Bürgerkrieg, den es da gegeben hat, wieder, sag ich mal, mit irgendwas mobilisieren, zu sagen, guckt mal hier, da sind zwar wieder bewaffnete Gruppen und wir müssen da jetzt gegen einheizen. Das Problem an der Geschichte ist einfach, dass die Leute den Krieg sowas von satt haben, ja? Und der Widerspruch, der sich dann an der Geschichte im Moment entzündet, ist, dass auf der einen Seite schon eine Versöhnungspolitik betrieben wird, auch von der Frente Sandinista in Zusammenarbeit mit der Regierung, dass sie sagen, das Land muss zur Ruhe kommen. Wir müssen hier wieder was aufbauen und nicht destruktiv Krieg führen, ja, auch wenn es ein Verteidigungskrieg ist. Auf der anderen Seite sind aber die Leute, die konkret in diesen Zonen leben, also die Kooperativbauern, die sandinistischen Funktionäre, die Menschen aus den Gewerkschaften, Leute, die einfach bekannt sind auch, die sind in einer ganz konkreten Gefahr drin. Also weil einfach es kursieren Listen, die Leute sind bekannt und wie ich gerade schon gesagt habe, das sind einfach Exekutionen, die da stattfinden, ja. Ja, und auf dem Hintergrund, ich habe das jetzt auch aus mehreren Meldungen schon gehört aus Nicaragua, es sind mittlerweile 3 größere Verbände von Sandinisten, sage ich jetzt mal, die sich dann Re-Compas nennen, ne? Also Genossen halt, sind bewaffnet in die Berge gegangen, um sich gegen die Re-Contra zur Wehr zu setzen. Das ist auch eine Sache von Notwendigkeit, also weil einfach die Kooperativen zum Beispiel, die da oben liegen, die relativ abgeschieden in dem Berggebiet angesiedelt sind, die haben einfach nicht mehr die Möglichkeiten von Verteidigung, wie das noch unter der sandinistischen Regierung war, wo also eine starke Unterstützung durch die Armee zum Beispiel da war. Die Armee hat heute diese Kapazitäten nicht mehr und sie haben auch nicht die politische Legitimation, das zu machen. Sie dürfen die praktisch gar nicht mehr unterstützen. Und von daher ist diese neue Form der Selbstverteidigung im Moment schon ein ziemlich brisantes Ding. Und ich habe ehrlich gesagt auch Angst, dass das wieder in so eine Richtung geht von Bürgerkrieg.
Vergangenen Juli war Parteitag der FSLN. Wurde da zum Beispiel über sowas oder auch über Einbindung in die Regierung, die ja im Grunde nach der Wahl erstmal so gar nicht erwartet wurde, jetzt aber relativ groß dann doch ist, wurden da auch über solche Punkte diskutiert oder was stand denn im Mittelpunkt dann des Parteitages?
Der Mittelpunkt des Parteitags ist erstmal ein anderer gewesen. Also die Frente hat nach den Wahlen gesagt, wir müssen jetzt wirklich mal uns hinsetzen und kritisch eine Aufarbeitung der letzten 10-12 Jahre unserer Politik machen, auch unserer Regierungspolitik. Weil natürlich mit der Wahlniederlage hatte niemand gerechnet und war klar, da muss ein Reflexionsprozess her. Das, was jetzt in Managua passiert ist, vom 19. bis zum 21. Juli, ist nicht so die offene Diskussion gewesen, die sich alle erhofft haben, weil das mehr wirklich ein Parteitag war, wo die Sachen, die vorher intern auf verschiedenen regionalen Kongressen, Vorbereitungstreffen der Basisgruppen so geredet und beschlossen worden ist. Ne? Was klar ist, einfach die Linie, die im Moment von der Führung der Sandinisten, also von der nationalen Leitung, propagiert wird, die ist abgesegnet worden. Das heißt also eine Zusammenarbeit mit der Regierung, sie nennen es da die Konzertation, das ist vergleichbar mit der konzertierten Aktion, die es hier mal gegeben hat, also wirklich ein Zusammenarbeiten von allen wichtigen gesellschaftlichen Kräften, um eine Erholung des Landes wieder hinzukriegen. Ne? Und in dem Zusammenhang ist es einfach so, dass die Frente im Moment eigentlich die einzige wirklich politische Kraft im Land ist, die eine Ordnung, die eine Stabilität garantieren kann, weil sie über die größte Massenbasis verfügen. Sie haben den entwickelsten Gewerkschaftsapparat von ganz Mittelamerika, mit dem sie, wenn sie wollten, das Land innerhalb von 24 Stunden lahmlegen, paralysieren konnten. Ja? Das machen sie aber nicht, sondern sie sind wirklich der Meinung, dass es notwendig ist, zusammenzuarbeiten, eine Versöhnung wieder hinzukriegen und so das Land aus dieser ganzen Krise, in der es im Moment drinsteckt, rauszuführen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. September 1991.
Während der kommerzielle Hörfunk BAD weit versucht, seine Profitrate durch immer flächendeckendere Programmverbreitung zu steigern und dies gar nicht so erfolglos, dank der Mithilfe einer Vielzahl von Medienpolitikern, sind nicht kommerzielle Radios leider immer noch seltene Pflänzchen in diesem Dschungel des Kommerz. Ein solches Pflänzchen, Radio St. Pauli in Hamburg, hatte nun vor einiger Zeit gewagt, in Hamburg sich um eine frei werdende, sogenannte gemeinnützige Frequenz zu bewerben. Nachdem der Hamburger Hörfunkmarkt bereits von kommerziellen Programmveranstaltern weitgehend abgefischt ist, vorne dran steht mal wieder der Springer-Konzern mit Radio Hamburg, wäre es der Stadt eigentlich gut angestanden, die sogenannte gemeinnützige Frequenz auch wirklich an ein nicht kommerzielles Radio zu vergeben und wenn auch nur als Feigenblatt für sozialdemokratische Medienpolitik. Aber weit gefehlt. Bereits im Mai flatterte Radio St. Pauli die Ablehnung ihres Lizenzantrags seitens der Hamburger Anstalt für neue Medien ins Haus. Heute haben wir nun hier zwei Studiogäste aus Hamburg, Hajo und Thorsten, die beide bei Radio St. Pauli mitarbeiten. Guten Abend, ihr beiden erstmal.
Hallo.
Und dann zunächst meine erste Frage. Wie ist es denn, also wie schätzt ihr denn diese Situation mit dieser Ablehnung ein? Wie hat die HAM entschieden? Wem hat sie die Frequenz gegeben? Und was steht denn da dahinter?
Ich kann mal anfangen. Ja. Also die Entscheidung, denke ich, ist eindeutig eine politische gewesen. Ne? Also die Entscheidungsbegründung, das war im Wesentlichen das, dass sie die Befürchtung hatten, irgendwie, dass das Ganze, also eben Radio St. Pauli, nicht rechtsstaatlich einwandfrei ist und eben auch so von der Organisationsstruktur her nicht die rechtlichen Möglichkeiten oder Eingriffsmöglichkeiten irgendwie so offen lässt, die sie sich gerne gewünscht hätten. Das war im Prinzip der Grund, dem vorausgegangen ist eine Kampagne mit dem groben Inhalt, Radio St. Pauli gleichzusetzen oder in Zusammenhang zu bringen mit irgendwelchen militanten Geschichten und Terrorismus und so weiter. Und also so die Entscheidung schätze ich irgendwie so ein, dass das, sag ich mal, irgendeine Form von einem kritischeren Radio, ob jetzt gemeinnützig oder nicht oder sowas, nicht erwünscht ist, ne, von Seiten der Hamm.
Wer hat denn die Lizenz bekommen?
Also die Lizenz hat bekommen die Jazzwelle Plus, die existiert schon in München als vierstündiger Sender und die machen halt Kommerzradio. Das ist deren Ziel, damit Geld zu verdienen und deren Spezialität ist eben, das mit Jazzmusik zu machen. Mhm. Und es gab, ja, die sind im Prinzip außer uns als einzige übrig geblieben. Also es war nachher eine Entscheidung zwischen Jazzwelle Plus und uns.
Und soviel ich das weiß, ist es ja auch so ein Versuch, so gezielte Musikprogramme bundesweit sozusagen zu verbreiten, um dann damit ein neues Standbein auch für bundesweite spezielle Sender zu kriegen. Wie schätzt ihr denn jetzt die Bedeutung von dieser Entscheidung für die Hamburger Mediensituation ein?
Naja, es ist klar, der Weg da eingeschlagen worden ist, diese Kommerzialisierung des Rundfunks mit Feigenblatt offener Kanal, die ist weiter durchgezogen worden und wenn sie uns zugelassen hätten, wäre das was wirklich anderes gewesen, ist klar, eben weil wir ähnlich wie Radio Dreieckland auf Werbung und so weiter verzichtet hätten. Und ich denke, also der Weg, es geht weiter so, es ist eine kommerzielle Radiolandschaft und das ist jetzt ein Stück mehr und die Frage ist, wie weit sich das tragen wird, weil das ist klar, irgendwann wird der nächste Sender pleite gehen, weil der Werbemarkt ist eben abgegrast, das hast du vorhin auch schon gesagt, Radio Hamburg als größter Sender und dazu eben noch der NDR, der staatliche Sender, also das ist einfach zu eng.
Wie hat sich denn jetzt dieser ablehnende Bescheid, das ist ja schon eine Zeit lang jetzt nun auch her, auf euch im Projekt selber bei Radio St. Pauli ausgewirkt? Wie sieht's da aus und was habt ihr vor?
Also die Situation, mal kurz, ich will es nicht länger ausholen, also die Situation vor der Entscheidung war die, dass also wir im Radio irgendwie sehr viel gearbeitet haben auf dieses Ziel hin, diese Lizenz irgendwie auf diese Art und Weise zu bekommen und das war eine sehr, sehr aufwendige Sache und ja, ausgewirkt hat sich das durch eine, sage ich mal, eine gewisse Ratlosigkeit ist, nee, will ich nicht sagen, aber so ein Zustand, wo es halt klar war, es geht darum, neue Perspektiven zu entwickeln, erstmal, und dann gleichzeitig eben auch Auseinandersetzungen, die ja eben wegen diesen technischen Sachen, dadurch, dass eben sehr viel Arbeit und sehr viel zu tun war, anstand, nicht geführt worden sind, die jetzt dann halt eben zu führen, die sind aufgebrochen eigentlich, kann man sagen.
Könnt ihr vielleicht mal so ganz kurz, also es ist vielleicht eine Zumutung, aber trotzdem ganz kurz so ein paar Stichworte geben, was da zwischen euch diskutiert wird?
Also am Anfang unserer Radioarbeit, als wir vor 3 Jahren angefangen haben, haben wir uns ziemlich viel inhaltliche Gedanken gemacht und uns eine Art Grundkonsens zugelegt. Und ein Punkt, der immer ausgespart blieb, seitdem war die Frage Patriarchat im Radio, Feminismus und später dann die Gründung des feministischen Radios, wo Frauen gesagt haben, sie wollen eben eigenständig arbeiten und autonom als eben als Teil vom Radio. Also diese Diskussion wurde nie geführt. Es war immer so, dass es meistens von den meisten oder von vielen Männern einfach akzeptiert war. Oder es wurde hingenommen, aber ohne sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Das heißt, die Leute haben dann aber auch nicht tatsächlich begriffen, warum die Frauen nun diesen Schritt gemacht haben, das feministische Radio zu gründen. Und sie haben auch nicht begriffen, was das mit ihnen selbst und ihrem Verhalten im Radio zu tun hat.
Muss man vielleicht für die Hörer und Hörerinnen einfügen, das feministische Radio ist ein Teil derjenigen, also das Radio St. Pauli ist aber ein autonomer Teil.
Ja, also es ist nicht, hat nicht den Status einer Redaktion, sondern es ist eben ein eigenständiger Teil vom Radio mit eigenen Geldern und ja, wie gesagt, ist halt, das Radio St. Pauli besteht aus einem gemischten Radio und eben dem feministischen Radio. Ja, und dieser Konflikt ist eben aufgebrochen. Also es wurde einfach sehr deutlich, dass eben viele Leute sich damit nur sehr oberflächlich beschäftigt haben. Und ja, und das führte zu Konflikten. Und die Frauen vom feministischen Radio haben auch gesagt, also hier ist für uns die Grenze und das wollen wir nicht mehr machen. Und also jetzt ganz verkürzt denke ich, dass es nur weitergeht als Projekt. Und das steht auch als nächstes an, wenn wir diese Diskussion und dann diese Konsensbildung jetzt weiterführen, sodass wir irgendwann dahin kommen, was wir auch auf dem Papier stehen haben, oder auf dem Papier, dass wir ein antipatriarchales Radio sein wollen, dass wir das auch in die Tat umsetzen und dass wir das auch verbinden in dem Weg und in der Weise, wie wir zusammenarbeiten und weitermachen wollen.
Also aus den Worten von euch schließe ich irgendwie, es gibt noch nach wie vor die Gruppe, die auch weitermachen will. Du hast die Diskussion von euch im Inneren jetzt gerade gesagt. Wie sieht es denn aus in Bezug auf das äußere Verfahren, sagen wir mal? Jetzt habt ihr ja erstmal keine Lizenz. Wie wollt ihr denn da weitermachen?
Ja, was jetzt passiert oder was jetzt gemacht wird, ist, also es wird ein Widerspruch eingelegt, ne, gegen diese Entscheidung und es wird dann wohl auch dagegen geklagt werden. Also so, weiß nicht, so diese juristischen Möglichkeiten und Sachen, die offen stehen.
Und habt ihr denn da Unterstützung? Also jetzt nicht nur auf der, die juristische Ebene ist ja die eine, aber so sagen wir mal, die Öffentlichkeitsunterstützung oder die Leute, die das für wichtig finden, dass es einen Sender gibt wie Radio St. Pauli in Freiburg, in Hamburg. Was machen die? Unterstützen die euch irgendwie?
Also im Moment ist es relativ ruhig, ne? Also die Erfahrung ist, wir kriegen Unterstützung von Leuten, wenn wir schon sehr detailliert Anweisungen geben, wie wir zu unterstützen sind oder wie wir es gern hätten. Also es ist wenig, dass die Leute spontan von sich aus was machen, also in der Regel. Und da wir jetzt nach der Ablehnung erstmal mit uns beschäftigt waren und diese Diskussionen aufgebrochen sind und das eine ziemliche Zeit auch gedauert hat, bis wir so weit erstmal gekommen sind, dass wir sagen, also ohne diese Diskussion zu führen und inhaltlich uns da zu konzentrieren, machen wir erstmal gar nichts weiter. Ist also nach außen nicht viel gegangen. Also wir haben keine Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne gemacht und versucht, das darzustellen, sodass die Reaktion halt insgesamt relativ gering war. Also unmittelbar nach der Ablehnung, da war es schon so, dass einige Leute und auch eigentlich relativ viele gesagt haben, ja, was können wir jetzt machen und das ist total schlecht und. Also waren schon dabei und haben ihren Unmut geäußert. Aber es ging nicht so, dass sie jetzt meinetwegen von sich aus so eine Aktion gestartet hätten und was weiß ich, Briefe an die haben oder also diese Behörde geschrieben hätten oder sowas. Ne?
Ja, dann wünsche ich euch zumindest für den Herbst viel Erfolg, dass ihr vielleicht doch nochmal was pushen könnt auch in der Richtung. Und danke euch, dass ihr da wart.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. September 1991.
Ja, Themenwechsel. UdSSR angetreten, ursprünglich das Marx'sche, die Marx'sche Verheißung von der Kritik der politischen Ökonomie praktisch umzusetzen, ob das nicht schon ein großer Widerspruch ist, ist die große Frage. Wurde es hin zu einem ökonomischen Desaster, so scheint es zumindest im Moment, die absolute Übergabe, die Ergebung vor dem Kapitalismus scheint angesagt im Moment in der UdSSR. Zeit für uns gleich zweifach auf die Ökonomie dieses Landes zu gucken, einmal rückblickend die 70 Jahre Geschichte. Wir tun das mit Elfi Möhler von Autonomen Studis, die gerade hier im Studio ist und die sich recht intensiv mit der Ökonomie, der Geschichte der Ökonomie in der UdSSR befasst hat. Dies ist der erste Teil. Und der zweite Teil, dann ein Telefongespräch mit dem Ökonom Robert Kurz. Seit neuestem taucht er in der Zeit als Philosoph aus, von der Initiative Marxistische Kritik zu dem momentanen Zustand und Perspektiven. Fangen wir aber an mit der Geschichte, Elfi. Die Geschichte der sowjetischen Ökonomie fängt mit der Sowjetunion selber an, also in der Revolutionsphase wahrscheinlich. Wie sah denn die Ökonomie damals aus?
Man kann vielleicht damit anfangen, dass nach der Oktoberrevolution oder Machtergreifung der Bolschewiki, wie man es nennen will, die ersten entscheidenden Maßnahmen eigentlich die Einführung der Arbeiterkontrolle in den wenigen Großbetrieben waren, die damals existiert haben, und ein Dekret über Grund und Boden, das heißt der Boden denen, die ihn bebauen. Das waren die ersten Maßnahmen, die gleich einen Tag nach der Machtergreifung verkündet wurden. Die Umsetzbarkeit war vor allem schwierig auf dem Lande. Es gab zwar eine Reihe wilder Enteignungen durch selbst gegründete Rädeorganen, aber es war relativ schwierig am Anfang. Und es wurde aber sogleich ein oberster Volkswirtschaftsrat gegründet. Und dessen Aufgabe sollte darin bestehen, die Gesamtökonomie zu planen und zu leiten, was er am Anfang überhaupt nicht geschafft hat, vor allem weil sich die Situation auf dem Lande verselbstständigte. Und eine andere Sache, die gleich durchgeführt wurde, war die Vereinigung aller Banken zu einer Staatsbank.
Das heißt, wir hatten da wird ja auch manchmal davon gesprochen, schon mal einen relativ großen Widerspruch zwischen Stadt und Land. Auf dem Land die Privatisierung, also das, was du vorhin gesagt hast, dieses Bauernland tatsächlich in die Hände von den Bauern, und auf dem Land, in der Stadt Anfang dieser Verstaatlichung. Wie sah das dann, gab es dann nach dieser Revolutionsphase wohl die zweite Phase, die Phase des Kriegskommunismus mit bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Wie ist die gekennzeichnet? Was sind da die Unterschiede zur ersten?
Die zweite Phase ist vor allem durch den Bürgerkrieg gekennzeichnet. Das natürlich heißt, hauptsächlich, die Leute müssten irgendwie versorgt werden in der Stadt und das ganze Land wurde zur Unterstützung der Armee mobilisiert. Was entscheidend ist in dieser Phase, ist, trotz Bürgerkrieg begab es eine allgemeine Einführung der Arbeitspflicht, was auch für die nächsten Phasen entscheidend ist, überhaupt für den Unterschied von Planwirtschaft des Staatskapitalismus und Kapitalismus, wie wir hier kennen. Das heißt, jedes Individuum bekam ein Arbeitsbuch und war also verpflichtet, um ernährt zu werden, wie es in der Sowjetverfassung hieß, eben seine Arbeitskraft zu verkaufen. Weiterhin hat sich der Wirtschaftsapparat verselbstständigt, dieser Volkswirtschaftsrat. Das wurde zu einer großen Zentralverwaltung ausgebaut und die Fabrikkomitees, die am Anfang bestanden hatten, die wurden zum Teil von Bolschewiki verboten und zum Teil haben sich durch den Bürgerkrieg aufgelöst. Mhm.
Diese Phase war dann bis zum Anfang der 20er Jahre, ne?
Ja, so. Man kann sagen 21 mit dem 10. Parteitag der Bolschewiki war die beendet.
Aha. Und dann kamen fünf Jahre mehr oder weniger, die neue ökonomische Politik zu nennen sind. Wurde ich unterschrieben, denn ließ ich dann wieder?
Was man zum Kriegskommunismus vielleicht noch sagen kann, ist, dass eigentlich solche utopischen Ideen, die Bolschewiki damals noch zum Teil hatten, wie die Aufhebung der wahren Geldbeziehung und eine Ersetzung durch einen Tausch und solche Geschichten, die haben sich durch Bürgerkriege oder den Ausgang auch als vollkommen illusorisch erwiesen. Was beibehalten wurde, ist die zentrale Planung. Und nach dem Krieg war natürlich das Land in einer absolut schlechten Situation. Und es ging, und um das irgendwie wieder hinzukriegen, bedurfte es halt einer zentralen politischen Macht, dass es nur von oben durchgeführt werden konnte. Was klar war, es gab viele Entbehrungen. Und zum anderen war das schlechte Verhältnis, Stadt und Land sollte aufgehoben werden. Hm. Postuliert wurde ein Klassenbündnis zwischen Arbeitern und Bauern und eben, also neue ökonomische Politik heißt letztendlich Wiedereinführung der wenigen Sachen, die aufgehoben worden sind, von irgendwelchen kapitalistischen Mechanismen, die vorher existiert haben. Es gab zum Beispiel die Aufhebung der Lebensmittel- und Rohstoffbeschaffung, die der Staat vorher ziemlich hart durchgeführt hat auf dem Lande. Dann wurden die kleinen Betriebe, die verstaatlicht wurden, die wurden zum Teil, konnten zum Teil wieder privatisiert werden und hatten vor allem freie Verfügungsgewalt über ihre hergestellten Produkte. Dann wurden größere Unternehmen, wurden auch verpachtet an Kooperativen oder Genossenschaften. Und es wurde versucht, Konzessionen von ausländischen Firmen zu kriegen, was sich auch letztendlich als Illusion erwies. Also was man heute vielleicht als Joint Venture bezeichnen könnte. Und es gab eine leichte Dezentralisierung, das heißt, die Aufsicht der Wirtschaftsorganisation. Es gab unabhängig von diesem Volkswirtschaftsrat eine staatliche Planungskommission und eine größere Kompetenz der Betriebsleitungen. Und vor allem, was auch noch wichtig ist, ist, dass die Vertretung der Belegschaften, das, was noch übrig blieb von alten Rätestrukturen und Gewerkschaften, wurde umfunktionalisiert, wie Trotzki das formuliert, in Apparate des Arbeiterstaates, sprich als Erfüllung für das, was später der Wirtschaftsplan wird.
Dieser Wirtschaftsplan, der setzt dann erst so richtig ein, also das ist ja auch das, was so klassisch dann immer unter Sowjetwirtschaft verstanden wird, während der forcierten Industrialisierung unter Stalin, oder?
1929, also die Diskussion läuft schon ab Anfang der 20er Jahre, hauptsächlich eben auch ausgelöst durch die Scherenkrise, das heißt das Missverhältnis Stadt-Land, dass dann Mitte der 20er Jahre die Industriepreise ziemlich steigen, während die Preise für die Agrarprodukte sinken und immer dieses Missverhältnis. Und überhaupt, also das ganze Land irgendwie einheitlich zu versorgen, ist halt das immer schon der Debatte. Und der erste Plan wird, glaube ich, ausgearbeitet, 27 und 29 unter Stalin dann auch durchgeführt.
Mhm. Und dann sind wir mittendrin in dieser Phase forcierte Industrialisierung, also dass Schwerindustrie endlich aufgebaut werden soll. Mhm.
Also da gab es auch unterschiedliche Positionen. Man muss auch davon ausgehen, dass es sich da nicht um ein klares wirtschaftliches Kalkül gehalten hat, sondern einfach um eine Politik, die dann schon der Machterhaltung, also von Anfang an eigentlich der Machterhaltung der Bolschewiki, später einer ganz bestimmten Fraktion gedient hat und die immer auch nur eine Reaktion war auf den Weltmarkt eigentlich und auf die spezifische Situation der UdSSR. Also man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass da ein klares ökonomisches Programm vorgelegen ist von Anfang an. Mhm. Und Ende der 20er Jahre war die Diskussion die gewesen, dass verschiedene Industriezweige gleichzeitig aufgebaut werden sollten. Das hat vor allem Bukharin vertreten und dann parallel lief ja diese ganzen Fraktionskämpfe und Oppositionskämpfe. Und die Stalin-Fraktion setzt sich ja bekanntlich durch. Und der ging es dann eben hauptsächlich um eine ganz schnelle Verwandlung der UdSSR von einem Agrar- zum Industriestaat. Und das hieße dann ganz konkret Ausbau der Schwerindustrie und kaum Konsumgüter. Also eines Industriebereiches, Prioritäten wurden gesetzt und die wurden massiv ausgebaut.
Wie sah es denn derzeit dann inzwischen auf dem Land aus? Spielt es gar keine Rolle mehr?
Auf dem Land sah es ziemlich schlecht aus, vor allem Ende der 20er Jahre. Da gab es mehrere Hungersnöte Und parallel zur forcierten Industrialisierung ging es eben auch darum, die Bauern in Kollektivwirtschaften zusammenzuschließen. Das, was man später unter Kolchos und Sofkosen kennt. Mhm. Und das eigentlich war das ein Plan der Vereinigten Opposition, aber denen, die, zumindest schriftlich, ging es ihnen noch darum, die Bauern davon zu überzeugen. Letztendlich wurde das Ganze dann Ende der 20er angekündigt, angefangen, wieder abgebrochen, dann Anfang der 30er, also wie man es auch kennt, ganz brutal durchgeführt. Und also man kann ruhig von einer Zwangskollektivierung nehmen, von der Stalin-Fraktion dann.
Und das wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg, dieses ganze System, auch dann auf die anderen dazugewonnenen Republiken ausgeführt?
Ja, da wurde eigentlich immer das, also ja, die hat sich auch nicht mehr dann so geändert, aber eigentlich die Wirtschaftspolitik, die war ja immer ganz zentral geleitet und war auch für alle dazugehörigen Republiken gleich. Hm.
Das ist dann diese Phase, die geht ungefähr bis?
Man kann sagen bis 1941, wobei dann auch noch vielleicht unterschieden werden muss, dann die Phasen der Debatte noch von 27 bis 29, wo noch nicht klar war, in welcher Form jetzt industrialisiert werden soll. Das industrialisiert werden muss, war klar. Und dann eben der Höhepunkt des Stalinismus, also von 33 bis 41, wo eben auch die politische Macht so klar war, dass eben auch eine Industrialisierung, die wie immer gewalttätig durchgeführt werden muss, auch politisch zu machen war. Mhm. Und diese Situation war ja auch geschaffen worden.
Und dann nach 41?
Und dann nach 41, ja, dann kann man sagen, also dann nach dem, es gab halt während dem Krieg natürlich ein Rationierungssystem. Und dadurch hat der Kolchosemark an Bedeutung gewonnen. Das heißt, es war ja immer eine ganz kleine Partielle der Kolchosen, konnte auch privat bearbeitet werden, durfte auf dem Markt verkauft werden. Und der Plan, dass die notwendige Ernährung nicht garantieren konnte, wurde halt großenteils von den Kolchosen gedeckt. Dann gab es halt diese Umschwung von der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft. Da hat ausnahmsweise mal in einer ganz kurzen Zeitspanne die Konsumgüterindustrie an Bedeutung gewonnen. Aber das hat sich auch ziemlich schnell wieder geändert. Und erstaunlicherweise kehrte das also das Industrieniveau und das, was eben produziert wurde, ziemlich schnell aufs Vorkriegsniveau zurück. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist die Änderung in der Arbeitsverfassung. Das heißt, als das Rationierungssystem abgeschafft wurde, gab es eben auch so eine das Leistung soll sich wieder lohnen Prinzip. Mhm. Das kennt man ja auch in der Stachanow-Bewegung. Das heißt, also Löhne wurden nach Leistung ausgezahlt. Mhm. Da ging es halt wie in der ganzen Geschichte der Sowjetwirtschaft um Produktivitätssteigerungen. Ja. Das hat sich durch die ganzen 70 Jahre eigentlich immer bis heute vielleicht aufrechterhalten.
Und dann gab es aber doch durchaus nochmal eine Änderung in den 60er Jahren.
Genau, also man kann sagen, nach Stalins Tod unter Chruschtschow, wo sich alles etwas aufgelockert hat, fingen auch die ganzen Debatten wieder an. Es gab vor allem eine Infragestellung dieser Tonnenideologie, das heißt die Produktion von großer Quantität und schlechter Qualität. Allerdings gab dann der Kalte Krieg wieder einen Ausschlag, dass die Konsumgüterindustrie nicht entwickelt wurde und weiter auf die Schwerindustrie gesetzt wurde. Und die Erfolge der Kriegswirtschaft haben ja auch für sich gesprochen. Und man kann sagen, diese Reformen, die dann also die mit dem Namen des Ökonomen Liebermann verbunden sind, die darin bestanden, hauptsächlich eine Dezentralisierung der Wirtschaftsverwaltung auf die einzelnen Regionen, als auch eine größere Eigenständigkeit der Betriebe. Das wurde dann 1965 unter Brezhnev, wurden diese Volkswirtschaftsräte, die jede Republik bekommen hatte, wieder aufgelöst. Allerdings wurde die Eigenständigkeit der Betriebe beibehalten.
Hatte denn das damals relativ guten Erfolg, als es durchgeführt wurde, oder?
Zuerst ja, aber dann nicht. Aber es ist auch nicht klar, ob das jetzt, nach dem allgemeinen ökonomischen, mit dem allgemeinen ökonomischen Gesetz zusammenhängt oder mit einer Fraktion innerhalb der KPdSU, die diese Geschichten bewusst boykottiert hat. Sprich, die reziproken Abhängigkeiten der verschiedenen Regionen in der Belieferung von Ersatzteilen als blockiert wurden und solche Geschichten stattfanden. Es ist eigentlich, am Anfang war es erfolgreich, aber dann hieß es nicht, aber es ist nicht, also mir ist zumindest nicht bekannt, ob das eine ökonomische oder eher eine politische Grundlage hat.
Lässt sich denn jetzt aus diesem kurzen historischen Rückblick, so wenn man das zum ersten Mal so hört, klingt es vor allen Dingen wie ein zumindest am Anfang permanentes Auf und Ab zwischen doch nicht alles verstaatlichen, Privatisierung beibehalten, dann doch wieder Konkurrenzprinzip mal stärker, mal schwächer. Lässt sich denn da wirklich eine genaue Linie rauslesen oder reagiert es im Grunde nach dem Insgesamten, was wir jetzt ja auch nicht beachtet haben, sind die ökonomischen Weltmarktbedingungen, reagierte das danach?
Ich denke, also wenn man vom roten Faden sprechen kann, dann vielleicht der, dass halt wirklich, ja, es ging halt darum, eine Industrialisierung durchzusetzen, die wurde durchgesetzt, so schmerzhaft wie überall auch, einem Unterschied vielleicht zu den europäischen Ländern vom Staat. Und als diese Industrialisierung zu Ende war, hat sich dann so langsam das entwickelt, was wir eigentlich heute kennen. Und wenn man das ein bisschen zurückverfolgt, kann man schon sagen, dass also eine Dezentralisierung der Ökonomie und eine Wiedereinführung von sogenannten kapitalistischen Mechanismen doch ziemlich konstant stattgefunden hat.
Lenin hat, wir können ruhig noch ein bisschen 2 Minuten brauchen, weil wir werden den aktuellen Beitrag zu heute nicht mehr reinnehmen, das reicht uns die Zeit nicht mehr. Lenin hat am Anfang mal gesagt, dass tatsächlich der sowjetische Staat, die Bolschewiki, die Funktion der Verwalterin des Staatskapitalismus übernehmen müssten für eine Übergangsphase. Ab wann wurde denn das aus dem Auge verloren, dass es das eigentlich nur eine Übergangsphase sei, oder wurde irgendwann beschlossen, diese Übergangsphase sei jetzt zu Ende?
Das wurde beschlossen, und zwar nach dem Kriegskommunismus, dass der Übergang zum Kommunismus eben nicht stattfinden kann, als die NÖP beschlossen wurde. Und ja, ich würde generell auch sagen, dass für einen Großteil selbst der Bolschewiki mit ihren noch so wirren Vorstellungen über das, was Sozialismus oder Kommunismus zu sein hat, auch 1921 abgeschlossen war. Also mit diesem 10. Parteitag, der nicht nur die NÖP eingeführt hat, sondern auch sämtliche Tendenzen und Fraktionen und anderen Parteien verboten hat.
Aber dann kann doch jetzt im Nachhinein durchaus, wie es ja einige Gruppen hier auch sagen, aus der Sicht etwa von Lenin oder auch der frühen Bolschewiki gesagt werden, das, was da jetzt im Moment gescheitert ist, ist eine verlängerte Form des Staatskapitalismus, was überhaupt nie den Übergang in irgendetwas anderes geschafft hat.
Ja, wobei den Begriff Staatskapitalismus finde ich auch ein bisschen problematisch, weil es eigentlich eher eine präkapitalistische Gesellschaft ist als eine realkapitalistische, weil die ist im Moment dabei zu entstehen.
Lassen sich denn aus so einer historischen Sicht jetzt irgendwelche Linien noch entdecken, die sich dann durch die letzten 2-3 Jahre verfolgen lassen? Überhaupt nichts mehr wahrscheinlich.
Wie meinst du das jetzt?
Das, was du vorhin gesagt hast, als roten Faden durch die ganze Geschichte der 70er Jahre, ob sich da noch etwas entdecken lässt, was jetzt in den ursprünglichen Perestroika-Vorstellungen von Gorbatschow mit drin war, wo er am Anfang ja auch noch von dritten Weg gesprochen hat, von dem heute mit Sicherheit nichts mehr übrig ist, ob sich da irgendwelche historischen Konsequenzen noch drin befunden haben am Anfang dieses Umstellungsprozesses?
Ich meine, es gab ja immer diesen Ansatz, dass man eben mit größere Demokratie in den Betrieben als auch auf politischer Ebene eine höhere ökonomische Leistung erzielen konnte. Gustav hat ja auch gedacht, sie würden irgendwie die USA überholen, indem sie halt die Betriebe ein bisschen dezentralisieren, also der offiziellen Propaganda nach. Und ich denke durchaus, dass Gorbatschow in gewisser Hinsicht an Gustav angeknüpft hat.
Gut. Und damit auch gescheitert ist jetzt ganz offensichtlich.
Ja, wie der andere auch.
Gut, ich danke dir für das Gespräch. Wir werden mal schauen, ob wir den Beitrag von Robert Kurz irgendwie im einen der nächsten RTL-Tagesinfos reinkriegen. Sagst du noch was ab? Gibt es noch Veranstaltungshinweise, Volksgeschichte?
Niemand hat sich gemeldet. Wir können natürlich die BZ und deren Veranstaltungskalender vorlesen. Das tun wir vielleicht besser nicht. Machen wir vielleicht eher das, was die BZ immer nur ganz am Rande tut, nämlich unseren Programmvorschau-Blog abzudrucken. Ich könnte hinweisen, vielleicht heute Abend zwischen 11 und 1 noch Radio Dreieckland zu hören. Da gibt es eine Sondersendung über die Gruppe Test Department, eben heute Nacht zwischen 11 und 1. Ihr könnt aber auch dranbleiben und noch ein bisschen weiter jetzt hier unserem Vorabendprogramm zuhören. Da gibt es jetzt in Radio International wieder eine Betrachtung der vielen Schattenseiten der EG-Perspektiven, die ab 92 auf uns zukommen. In diesem Fall wird es jetzt in der nächsten Stunde um Flüchtlingspolitik, konkretes Trevi und das Schengen-Abkommen gehen. Soweit vielleicht als einzige Veranstaltungshinweise das, was vom Info heute zu hören war. Am Mikrofon waren Jörg, Traudel und Andreas. Wir sagen tschüss, bis morgen zum
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. September 1991.
Yolo wey, yolo wey, yolo wey, aquí estoy como el hacha.
Yolo wey, yolo wey, yolo wey, aquí estoy como el hacha.
Yo no soy de por aquí, yo vine de Barrobenia.